Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Ausgabe des NFL Tuesday. Das erste Wochenende ohne Football mussten wir erleben, aber das hält uns natürlich hier nicht davon ab, beim NFL Tuesday weiterhin die Liga im Auge zu behalten und für euch jede Woche die aktuellen Themen und die aktuellen Entwicklungen in der Liga aufzubereiten, für euch zu besprechen. Und das Ganze natürlich wie immer mit dir, Christian. Sei gegrüßt.
Hallo Felix und hallo ihr lieben Zuhörer da draußen.
Wir haben, Christian, heute einige Themen, die schon sehr, sehr in den Off-Season-Bereich gehen. Der Super Bowl ist jetzt knapp 2 Wochen vorbei bald und wir starten im Grunde genommen jetzt schon in die Zeit, in der es darum geht, die Kaderplanung voranzutreiben. Die Teams sind schon heftig dabei, die Kader für die kommende Saison aufzustellen, Spieler zu entlassen, Spieler unter Vertrag zu nehmen. Das Ganze wird natürlich dann nochmal einen kleinen Höhepunkt finden mit dem Draft. Da hat natürlich auch jedes Team jetzt einen großen Fokus drauf, die Spieler zu scouten, zu gucken, welche Spieler man wie vielleicht auch besucht, welche Workouts man besucht und wie dann eben das Combine in Indianapolis verläuft. All das werden wir besprechen, aber heute haben wir natürlich ein paar Themen, die jetzt ganz brandaktuell geworden sind, die wir besprechen müssen. Und heraussticht dabei, dass Kareem Hunt von den Cleveland Browns unter Vertrag genommen worden ist. Für alle, die es vielleicht schon vergessen haben oder die es vielleicht nicht mitbekommen haben, Kareem Hunt, ehemals Running Back der Kansas City Chiefs, von Kansas City im Laufe der letzten Saison gekündigt bzw. rausgeworfen worden aus dem Kader aufgrund der Tatsache, dass er eine Frau attackiert hatte, sie geschlagen hatte, als sie am Boden lag, auf sie eingetreten hat. Alles in einem Hotel passiert, wohl unter Alkoholkonsum alles passiert. Die Kansas City Chiefs hatten das Video dazu wohl schon früh gesehen bzw. die Information früh bekommen. Kareem Hunt hatte ihnen gesagt, dass er damit nichts zu tun hatte. Als dann das Video rauskam, so ist es richtig, mussten sich von ihm trennen, als es publik wurde. Dann ist er auf die Commissioner's Exempt List gekommen und die Cleveland Browns haben ihn jetzt unter Vertrag genommen. John Dorsey, der GM der Cleveland Browns, der ihn damals in Kansas City unter Vertrag genommen hatte, beziehungsweise ihn gedraftet hatte, hat ihn jetzt geholt. Der Deal, den er bekommen hat, ist im Grunde genommen das Veteran Minimum. Keine Garantien da drin, aber wenn Kareem Hunt, je nachdem, was passiert, weil er ja noch auf der Commissioner Exempt List ist und da eine Strafe droht, je nachdem, kann er bis zu $1 Million verdienen, wenn er bei den Cleveland Browns dann in den Kader kommt. Die Cleveland Browns haben zudem die Möglichkeit, im Grunde genommen seine berufliche Zukunft, seine sportliche Zukunft so ein bisschen auch zu lenken, denn dadurch, dass er bisher erst 2 Acute Seasons sozusagen unter Dach und Fach gebracht hat, wird er ab der nächsten Saison ein Restricted Free Agent, das heißt, die Browns können ihn entweder, können im Grunde genommen noch mit ihm planen und die Saison drüber hinaus mit ihm in sportlich neue Wege beschreiten. Und danach können sie ihn entweder verlängern oder in die Free Agency ziehen lassen, um dann eben nochmal einen Compensatory Pick zu bekommen. Das ist so das emotionslose Aufzählen der Fakten um Kareem Hunt. Jetzt ist natürlich einfach die Personalie Kareem Hunt eine ganz besondere aufgrund der Tatsache, des Vorfalls. Ich weiß nicht, Christian, wie stehst du dazu, dass die Cleveland Browns ihn unter Vertrag genommen haben?
Ja, das ist halt so eine Sache. Ich meine, wir hatten es ja auch vermutet, die Teams in der NFL sind halt bei diesen Themen häufig extrem opportunistisch, beziehungsweise es gibt, ich würde mal sagen, so ein Drittel der NFL-Teams sind halt offen für solche, wenn ich es jetzt mal vorsichtig formulieren würde, problematischen Fälle. Spieler, die schlecht aufgefallen sind, die eine schlechte PR mit sich bringen, sag ich mal. Cincinnati, als Joe Mixon gedraftet haben in der 2. Runde, der dann auch ein extrem großes Value mitgebracht hat, weil er von der Fähigkeit deutlich besser war, als er es als die Draftposition quasi wiedergegeben hat. Und dementsprechend ist es dann auch so, dass dann die Browns mit Kareem Hunt natürlich ein absolutes Bargain quasi, wie es dann so schön heißt, unter Vertrag genommen haben. Jetzt die 1 Million, die ist mehr oder weniger bedeutungslos, denn irgendeinen Spieler müssen sie so oder so für 1 Million unter Vertrag nehmen. Sprich, Salary Cap mäßig gerät Kareem Hunt da überhaupt gar nicht in die Quere. Gleichzeitig hat dann Kansas City die Liga fast angezündet und bietet dann natürlich auch eine hohe Upside. Das Negative dabei ist dann halt wirklich eher die Sache, okay, wie wird es in der Öffentlichkeit wahrgenommen? Wie wird das Team eingestuft für das Signing? Wird dem Team irgendwie nachgestellt, gesagt, so, hey, ist das blöd? Wie reagieren vielleicht auch die Fans darauf? Gibt es dann vielleicht tatsächlich Fans, die sagen, ach Gott, auf den Scheiß habe ich keinen Bock, ich kaufe mir jetzt dieses Jahr keine Tickets oder nicht? Wie wirkt sich das auf Trikotverkäufe aus und was auch immer? Und ja, dementsprechend war ich mir relativ sicher, dass er wieder unter Vertrag genommen wird. Ich glaube, du hast es, als das akut war, auch so eingeschätzt, ne?
Ja.
Ja, also insofern ist das jetzt nicht wirklich verwunderlich, was nicht heißt, dass es nicht, dass man einfach so mit den Schultern zucken sollte und sagen sollte, okay, gut, dann gehen wir zum nächsten Thema über. Denn wenn man mit den Schultern zuckt und zum nächsten Thema übergeht, dann ändert sich in der Zukunft halt auch nichts, ne? Und bin so ein bisschen verwundert, dass zumindest in meiner Twitter-Timeline und was ich so an Reaktionen gelesen habe, es nicht so einen wirklich großen Aufschrei gab. Ne? Es war wirklich mehr so, ja gut, hat man mit gerechnet und ist eine Win-Win-Situation und alles ist gut und weiterschauen. Was für mich überhaupt nicht unbedingt heißt, dass Kareem Hunt jetzt nicht unbedingt als Person selber in der Lage sich zu bessern oder dass es ein einmaliger Fehler war oder was auch immer. Es geht einfach darum, dass die Liga mit dem Verhalten, das sie an den Tag legt, auch das Verhalten der Spieler nicht wirklich beeinflussen kann. Denn es ist halt so, du hast halt nach wie vor irgendwie mehr oder weniger einen Freifahrtschein für einen einmaligen Ausraster, sag ich mal. Ne? Und solange dieser Freifahrtschein für einen einmaligen Ausraster quasi gegeben ist, ist die Hemmschwelle oder die Zurückhaltung selbst für die Spieler, wenn sie dann jetzt halt Gewalt anwenden, sei es gegenüber Frauen dann oder auch gegenüber Männern, natürlich auch deutlich geringer, weil sie sich denken, ja gut, okay, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist, dass ich irgendwie ein paar Millionen verliere, aber trotzdem noch die Möglichkeit habe, mehrere Millionen zu verdienen dann auf Dauer. Ne? Wenn dann da die Gefahr da ist, dass man nicht nur ein paar Millionen verliert, sondern deutlich mehr, dann ist die Hemmschwelle, weiß ich nicht, keine Ahnung, oder die innere Restriktion, jetzt fehlt mir das deutsche Wort dafür, natürlich auch deutlich höher, ne?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde, also du sagst es, also auf der einen Seite ganz technisch betrachtet, verstehe ich einfach nicht, warum es generell möglich ist, einen Spieler unter Vertrag zu nehmen, der auf der Commissioner's Exempt List ist. Das ist die eine Sache.
Ich glaube, streng genommen ist er erst auf die Commissioner Exempt List gekommen, nachdem er wieder unter Vertrag genommen wurde. Aber das sind technische Sachen und das hat für den Punkt, den du machen willst, glaube ich, auch keinen Unterschied.
Es macht in dem Moment dann, ja, es macht keinen Unterschied. Warum kann er A unter Vertrag genommen werden, wenn, formulieren wir es so, warum kann er unter Vertrag genommen werden, wenn ein noch ausstehende Strafe der Liga bisher noch nicht ergangen ist? Also wenn es bisher noch keine Strafe gegeben hat. Gut, wenn er de facto wieder unter Vertrag genommen wird, kommt er automatisch auf die Liste des Commissioners und eine Bestrafung, ein Ban von der Liga, je nachdem wie viele Spiele das dann sein wird, steht aus. Deswegen frage ich mich, warum macht man das überhaupt? Warum ist das überhaupt möglich? Warum macht die Liga das überhaupt? Weil die Liga schneidet sich da mal schon wieder ins eigene Fleisch. Wir haben das häufig besprochen, die Probleme sind einfach hausgemacht und ein Spieler wie Kareem Hunt ist einfach nur ein Abbild dessen, was die Liga oder wie die Liga sich zeigt oder wie die Liga sich gibt in der Öffentlichkeit. Besonders das Thema Domestic Violence, aber auch generell das Thema Gewalt wird von der Liga nach außen hin versucht, irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Man versucht, irgendwas zu tun, man versucht zu strafen, aber im Grunde genommen bringt es nichts, wenn man jetzt sich diesen Fall von Kareem Hunt anschaut. Wir haben uns, als das rauskam, damals auch schon lange drüber unterhalten. Es wurde lange nichts getan, obwohl es offensichtlich ein Fall da gab mit Kareem Hunt. Erst als dieses Video dann aufgetaucht ist, wurde gehandelt, obwohl die Liga mehr als in der Lage gewesen sein müsste, von der Polizei dieses Video zu bekommen oder zumindest irgendwie davon zu erfahren.
Ja, beziehungsweise Kansas City, die ja hat mir auch deutlich ausführlich darüber gesprochen, dass die Teams sehr verknüpft sind, ne, mit ehemaligen Polizeiangestellten, ehemaligen Polizisten oder so, und die dann irgendwie Kontakte haben oder so, ne? Also da wäre sicherlich mehr möglich gewesen.
Da wäre mehr möglich gewesen. Viele, viele Teams haben eigene Security-Leute, die vormals irgendwie häufig aus dem FBI-Cop-Umfeld kommen. Also die Liga hatte damals schon die Möglichkeit. Dann passiert nichts, dann kommt das Video, dann ist der Skandal natürlich noch größer für die Liga. Und was die Liga jetzt macht, ist genau das Gleiche wieder. Man gesteht einem Verein zu, diesen Spieler unter Vertrag zu nehmen, und muss jetzt quasi erstmal wieder reagieren und muss eine Strafe aussprechen gegenüber Kareem Hunt. Und dass ein Team ihn unter Vertrag nimmt, war nur zu erwarten. Also, dass ein Spieler wie Kareem Hunt, der sportlich mit Sicherheit ein guter Running Back ist, wieder unter Vertrag genommen wird, davon war auszugehen, einfach aufgrund dessen, dass die Liga einfach ein riesengroßes Problem hat, was besonders Domestic Violence, was besonders Gewalt, natürlich auch Gewalt an Frauen, aber es geht mir gar nicht mal um dieses Macho-Gehabe, Macho-Denken, ja, wenn es Gewalt an Frauen ist, ist es besonders schlimm. Es ist generell ein Vorfall, der schlimm ist und der im Grunde genommen keinem Spieler mehr erlauben, man dürfte keinem Spieler mehr erlauben, der derartig auffällt, überhaupt nochmal in diesem Sport unterzukommen, in dieser Liga nochmal unterzukommen. Und die Liga versäumt es, ein um andere Mal quasi den Schritt zuerst zu gehen, sondern sie reagieren jetzt wieder. Und wenn man sich die Besitzer anguckt, wenn man sich die Teams anguckt, wenn man sich die Liga anguckt, mit all den Sachen, die Liga hat, war es nur zu erwarten, dass ein Team ihn unter Vertrag nimmt. Und dass das jetzt passiert ist, erschüttert und ist unglaublich, unglaublich unangenehm. In einer Liga, in der sowieso schon Gewaltverherrlichung stattfindet, Gewalt gegenüber Frauen im Grunde genommen verharmlost wird, Rassismus tagtäglich vorkommt und die Liga beherrscht, ist es mal wieder ein Zeichen, dass die Liga oder die Verantwortlichen in der Liga einfach mal wieder drei Schritte hinterher sind und im Grunde genommen den Besitzern, die das alles, die für diese Probleme stehen, im Grunde genommen nur den goldenen oder roten Teppich ausrollt und ihnen die Möglichkeit gibt, derartige Schritte zu tun. Ich weiß es nicht. Also John Dorsey selber, der GM, hat, das ist auch wieder so klassisch, hat gesagt, er hat natürlich seine, wie man so schön sagt, Due Diligence gemacht, bevor er Kareem Hunt jetzt unter Vertrag genommen hat. Er hat mit zig Leuten gesprochen über die Situation und fühlt sich jetzt sicher, das zu tun. Das perfekte Beispiel dafür, mit wem hat er nicht gesprochen? Mit dem Opfer.
Ja.
Es ist immer das Gleiche. Der spricht mit dann irgendwelchen weißen Cops oder irgendwelchen Typen, die mit Kareem Hunt vielleicht im Umfeld unterwegs sind oder ehemaligen Leuten von Kansas City oder Teamkollegen oder was auch immer, mit der Familie, wem auch immer, College-Freunden, und sagt, okay, ich bin ziemlich safe, dass es jetzt okay ist. Mit dem Opfer zu sprechen, fällt ihm offensichtlich nicht ein. Kareem Hunt hat gesagt, er müsse sich den Weg in die Liga erst einmal wieder erarbeiten. Ich frage mich, inwiefern er sich das erarbeitet hat, dass er den Weg in die Liga jetzt schon wieder zurückgefunden hat. Ich hoffe einfach nur, dass die Liga ihn für immer sperren wird, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird.
Das geht auch gar nicht.
Ja.
Also das geht halt rein rechtlich nicht vom CBA her. Also meines Erachtens wäre halt maximal, es sind ja zwei Vorfälle quasi, die gerade überprüft werden, ne? Und also einmal der das in dem Hotel gegenüber der Frau, dann gab es noch irgendwie was berichtet wurde, wovon es aber kein Video gab, wo er einen Mann, glaube ich, außerhalb von einem Club oder so eine Schlägerei angefangen haben sollte oder so. Also streng genommen wäre es dann quasi möglich, ihn für das eine 6 Spiele zu sperren und dann quasi eine Wiederholungsstrafe drauf zu packen. Wobei ich nicht weiß, ob das als Wiederholungsstrafe gehen würde, aber komplett sperren geht nicht. Für mich ist es auch einfach ein ganz klassisches Problem der Spieltheorie. Ich weiß es nicht. Also im Prinzip schauen alle immer nur auf den Gewinn und ethische Voraussetzungen oder Bedenken sind halt nur dann vorhanden, wenn sie den Gewinn schmälern. Und der Gewinn wird nur dann geschmälert, wenn halt das Publikum oder der Kunde, wenn du so willst, der NFL, also sprich wir alle, natürlich vorzüglich Menschen in den USA, weil die doch noch das meiste Geld abwerfen, Wenn die davon, ja, so weit angenervt, angewidert oder wie auch immer sind, dass sie halt weniger bezahlen. Und das scheint im Moment einfach noch nicht der Fall zu sein. Und solange wird sich natürlich auch nichts ändern, denn wir haben gesehen, wie viel schlechte Presse die NFL in den letzten Jahren bekommen hat, eigentlich wahrscheinlich auch immer bekommt. Das ist ja, glaube ich, immer so, wenn du irgendwie groß in den Medien drin bist, bekommst du immer viel schlechte Presse. Und es hat dem Gewinn generieren der NFL nicht wirklich viel Abbruch getan. Ne? Wenn man sich an die Trump-Geschichte zurückerinnert in 2017, wo die Zuschauerzahlen so ein bisschen eingebrochen sind, das hat sich auch extrem wieder gefangen. Gut, man kann argumentieren, das hat jetzt damit zusammengelegen, dass es ein Wahljahr war und dementsprechend die Menschen mehr, keine Ahnung, CBS, Fox oder was auch immer für einen News-Channel sich an oder CNN, CNBC oder wie auch immer reingezogen haben. Aber schlussendlich wirkt die NFL mittlerweile so, als wenn sie too big to fail wäre und dass dann halt diese Skandälchen vielleicht sogar im Endeffekt, ja, nach dem Motto, there is no bad publicity, so, dass es für sie wirklich keinen Unterschied macht und dementsprechend ist für mich auch absolut naheliegend, dass sie sich nicht großartig ändert, denn warum sollte sie es tun? Es funktioniert ja und, ich weiß es nicht. Also ich bin da sehr skeptisch und habe das Gefühl, dass da halt noch mehr wirklich von den Leuten kommen muss, dass die da wirklich weniger Toleranz für zeigen.
Ja, das ist, mag sein. Also das Traurige ist halt einfach, ein ums andere Mal wird man immer wieder daran erinnert, wofür die Liga im Grunde genommen eigentlich nur das Aushängeschild ist. Und das ist ganz klar in so einem Fall Fälle von Domestic Violence, Gewalt, vor allen Dingen auch häufig gegenüber Frauen, Rassismus in der Thematik, Causa, Eric Reed, beziehungsweise natürlich in erster Linie Colin Kaepernick. Und die Liga offensichtlich sagt, es ist uns egal, weil das Gros unserer Leute, die das schauen, die Tickets kaufen, die in die Stadien gehen, die TV-Pakete kaufen, denen ist es sowieso egal, vielleicht sogar befürworten sie es. Von daher, ich weiß es nicht, ich hoffe einfach nur, dass es einen Umschwung da gibt, weil ich glaube, der Liga würde es nicht schaden, wenn man jemanden wie Kareem Hunt einfach aussperren würde.
Definitiv.
Und
ja, definitiv.
Wir haben es gesehen bei beispielsweise Nike, das ist natürlich ein schwieriger Vergleich, der vielleicht ein bisschen hinkt, aber Nike hat durch seine Kampagne mit Colin Kaepernick die Revenue, also den Umsatz, extrem in die Höhe geschoben. Und das hat Nike schon früher häufig gemacht mit offenen Kampagnen, in denen sie beispielsweise ganz früh schon Frauen die Hauptdarstellerin waren in den Kampagnen für ihre Just Do It beispielsweise Kampagnen, was viel, viel Aufregung gesorgt hat, schon in den 90ern, dass auf einmal Frauen waren, die gesagt haben, ich kann auch eine Profisportlerin sein, homosexuelle Sportler, die da drin gefeatured wurden. Und das hat Nike eigentlich in der Regel immer geholfen, den Absatz zu steigern. Und deswegen ist es im Grunde genommen für mich nur eine feige Ausrede von der NFL oder dass sie intern wahrscheinlich sagen, gut, wir safen unser Produkt, indem wir einfach, naja, im Grunde genommen den 32 Besitzern nachlaufen, die in der Regel größtenteils alle, muss man einfach so sagen, offensichtlich homophob, rassistisch und auch frauenfeindlich sind, größtenteils.
Ja, ich meine, die Kategorie Besitzer ist ja nun mal auch eine ganz besondere, denn die meisten sind halt einfach aus einer gewissen Generation und dazu auch noch von einem gewissen Reichtum. Und Menschen, bei denen diese beiden Faktoren zusammenkommen, bei denen ist es halt häufig so, dass sie wenig bereit sind, ihre eigenen Einstellungen, die sie in ihrem Leben haben, zu hinterfragen, weil sie es auch einfach schlicht in den seltensten Fällen wirklich müssen.
Klar.
Und das überträgt sich dann natürlich dann auch auf die Liga, ne?
Und je höher der Umsatz ist, den jedes Team generiert, desto besser ist natürlich auch der Umsatz, den die Liga generieren kann. Von daher freut die Liga sich natürlich und möchte ungern mit den Besitzern brechen.
Eine Sache wollte ich noch eben kurz noch einen Tacken weiter ausführen. Und zwar, dass die NFL nicht darunter leiden würde, wenn Spieler wie Kareem Hunt oder Ruben Foster oder sowas eben nicht mehr die Chance hätten, zurückzukommen. Denn ich bin auch tatsächlich der Meinung, man hat es jetzt auch so ein bisschen bei der AAF, der American Alliance of Football, heißt das so?
Ich glaube schon.
American Alliance of Football. Hört sich ein bisschen komisch an. Aber ich glaube, ja, so heißt es gesehen. Schlussendlich, nehmen wir mal an, es würden 10%.
Nein, Alliance of American Football, sorry.
So, genau. Ja. Es würden 10% aller Spieler quasi aufgrund von irgendwelchen Off-Field-Vergehen nicht mehr das Recht haben, zurückzukommen, würde es gleichzeitig bedeuten, dass man in 2 Jahren oder so, würde man das nicht mehr unbedingt merken, weil wenn sie nicht da sind, kann man sie auch nicht mit anderen Leuten vergleichen. Das ist so eine Umbruchsgeschichte. Wenn das Top-Level in der NFL ein bisschen weiter absacken würde, nehmen wir mal an, es würde in diesem Jahr würde Tom Brady aufhören zu spielen, es würde Aaron Rodgers aufhören zu spielen und meinetwegen Patrick Mahomes würden aufhören zu spielen. Das würde man in diesem Jahr merken und man würde sagen, Quarterback-Play ist so schlecht geworden. Man würde es im nächsten Jahr merken, Quarterback-Play ist so schlecht geworden. Aber in 2 Jahren, also in der Saison 2021 oder so, da wäre das wahrscheinlich nicht mehr wirklich spürbar. Man würde vielleicht noch vergleichen können mit der Vergangenheit, mit damals. Aber wenn man sich die Spiele anschaut, glaube ich nicht, dass es einen großen Unterschied macht. Und jetzt mal abgesehen davon, 10% ist natürlich auch eine verdammt hohe Zahl. Ne? Also ich glaube nicht, dass so viele Spieler dann auf einen Schlag rausfliegen würden. Es wäre durchaus machbar, aber meines Erachtens hat die NFL einfach kein Interesse daran, es zu tun, denn es steigert nicht den Absatz.
Nee, das stimmt. Wenn wir von Absatz sprechen und möglichen Trikotverkäufen und vielleicht demnächst brennenden Trikots, müssen wir über Antonio Brown sprechen, denn der hat ganz frisch ein Tweet rausgehauen. Interessanterweise hat er einen Gerichtstermin offensichtlich zu dem Zeitpunkt, als er getweetet hat, verpasst oder nicht wahrgenommen. Und zwar hat Antonio Brown einen Abschiedstweet geschickt an alle Pittsburgh Steelers-Fans, die Steeler Nation. Und zwar hat er geschrieben, zitiere, "Thank you, Steeler Nation, for a big 9 years." Und dann darunter ein Highlight-Video von ihm gepackt. Das heißt, die Causa Antonio Brown oder wie Juju Smith-Schuster während oder beziehungsweise in der Super Bowl Week gesagt hat, das Kardashians-Dasein des Pittsburgh Steelers dreht sich also munter weiter. Das Team, was offensichtlich schon, was man in der Saison schon merken konnte, irgendwie dysfunktional zu sein scheint. Das Ganze wird nicht besser. Antonio Brown, der ja auch ein Spiel dann einfach einem Spiel ferngeblieben ist in der letzten Saison, möchte jetzt offensichtlich ganz, 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 ganz dringend getradet werden. Die gemeinsame Zukunft scheint eigentlich ausgeschlossen. Das Tischtuch ist zerrissen. Problem ist nur, dass Antonio Brown noch 3 Jahre seiner Vertragsverlängerung für insgesamt 4 Jahre und $68 Millionen im Gesamtvolumen noch aufstehen hat. Und dass das einen Trade relativ schwierig macht für die Pittsburgh Steelers.
Ja, also schlussendlich ist meines Erachtens die Situation für Antonio Brown relativ komfortabel, denn er will weg. Pittsburgh will ihn wahrscheinlich eigentlich auch nicht wiederhaben. Nur das Problem ist, dass Pittsburgh deutliche Schwierigkeiten haben sollte, Kompensation für ihn zu bekommen. Denn sein Gehalt ist zwar relativ gering, es liegt jetzt bei um die 12 Millionen in den nächsten 3 Jahren. Das ist für einen Wide Receiver seiner Klasse ein Schnäppchenpreis. Aber gleichzeitig sieht jedes andere Team auch, dass es in Pittsburgh so aussieht, wie es aussieht. Und zwar so, dass die Situation katastrophal ist. Und dementsprechend werden dann andere Teams auch nicht quasi einen marktwertgerechtes Angebot Pittsburgh unterbreiten, sondern sagen so, ja, hier, ich sehe ja, dass du ein Problem hast oder dass ihr ein Problem habt. Ich bin bereit, euch das zu geben, so ein bisschen wie so bei einer Zwangsversteigerung oder so, ne? So massiv unter Wert rangehen. Die Frage ist, ob Pittsburgh in der Lage sein wird, so ein Bieterwettrennen anzustoßen. Sprich, dass jetzt vielleicht auf einmal dann 2, 3 Vereine ankommen und Interesse haben und die sich dann gegenseitig ein bisschen hochtreiben. Im Moment ist relativ viel Ruhe um die Story bei ihm gekommen. Es gab dann irgendwie nochmal einen Bericht, wo aber noch nicht wirklich mehr bei rausgekommen ist, wo die Polizei da war wegen einem Streit irgendwie, aber da habe ich jetzt auch noch nichts Näheres gehört. Und bei dem Gerichtstermin, was du meintest, war auch, dass er, ich glaube, $400 zahlen musste, weil er reckless driving, also sprich rücksichtsloses Autofahren. Ja. Aber es gibt eigentlich noch nicht viel Neues. Die Situation hat sich noch nicht verändert. Die Unis selber haben auch häufig versucht und haben gesagt, so, ja, wir können uns auch durchaus vorstellen, dass wir die Situation wieder bereinigen können. An solche Audioschnipse kann ich mich noch erinnern. Aber es ist meines Erachtens eine schwere Situation, da für die Steelers wirklich die entsprechende Kompensation zu bekommen. Denn wenn sie Antonio Brown traden sollten, hätten sie in diesem Jahr wie viel? Ich glaube, 21 Millionen in Dead Money. Ne?
Genau.
Und das ist eine Hausnummer. Das ist im Prinzip so, als wenn man einen Top-Pass-Rusher à la Khalil Mack ein Jahr bezahlen würde, aber man weiß vorher schon, dass er nicht spielen wird.
Absolut. Problem ist, man hört aus dem Camp der Steeler Nation aus Pittsburgh, dass sie gerne einen First-Round-Pick plus X bekommen würden für ihn. Das ist eben sehr, sehr schwierig aufgrund der Tatsache, was du eben gerade geschildert hast. Es gibt ja auch noch die Möglichkeit, aber das ist noch unwahrscheinlicher in meinen Augen, ihn nach dem besonderen First June zu trainen oder zu cutten, aber dann würden sie die circa 10 Millionen in Dead Money in 2020 weiter verlagern. Das heißt, du möchtest eigentlich auch nicht, ähnlich wie es bei Tony Romo war, deine Zukunft zu sehr belasten. Also im Grunde genommen muss es für die Pittsburgh Steelers das Motto sein, so viel wie möglich für ihn bekommen, was extrem schwierig sein wird. Cap Casualties, also das Dead Money, diese Saison schlucken, aber so wenig wie möglich in die Zukunft noch schieben. Das heißt, es könnte gut sein, dass da relativ zeitnah dann da was passiert.
Cut kann ich mir auch nicht wirklich vorstellen. Dazu ist halt einfach zu viel Wert noch irgendwie da, ne? Also
ja,
einen sechsten oder fünften Rundenpick, den wird wahrscheinlich so gut wie jedes Team bereit sein, abzugeben dafür. Also für Antonio Brown. Auch wenn er jetzt schon, ich glaube, 31 Jahre alt ist.
Ja, 31. Ja.
Also 31 ist er, glaube ich, in der laufenden Saison. Ich glaube, im Juni oder so wird er 31. First-Round-Pick wird halt wirklich schwierig, weil halt jedes Team weiß, dass Pittsburgh quasi in einer Notsituation ist.
Absolut. Und die Rooneys, also die Besitzerfamilie, ist jetzt auch nicht unbedingt bekannt dafür, dass sie, sagen wir mal, einlenken oder selber vielleicht, wir haben es bei der Le'Veon Bell-Story auch gesehen, großartig zu Kompromissen bereit sind. Viele sagen nach, dass sie auch etwas stur sind, was solche Sachen angeht, besonders was Spieler angeht, die außerhalb des gewohnten Umfelds, außerhalb des geschlossenen Kreises des Franchises Informationen preisgeben, sich in die Öffentlichkeit begeben und sagen, ja gut, das war's jetzt, macht's gut, Pittsburgh, obwohl er eigentlich noch 3 Jahre Vertrag hat. Ich kann mir da momentan alles vorstellen, ob sie ihn einfach gar nicht traden wollen und einfach sagen, du bist bei uns, leb damit, oder ja, im schlimmsten Fall den Cutten, aber ich kann es mir auch nicht vorstellen. Es ist, wie gesagt, eine unglaublich spannende Story aufgrund eben dieses Problems mit dem Cap.
Genau. Ja, das Problem, ich glaube auch schon, dass Antonio Brown wieder zurückkommen würde. Also der würde, glaube ich, für Pittsburgh nochmal spielen, wenn die wirklich da stur bleiben und ihn nicht cutten oder traden. Das Problem ist nur, was das für die Teamchemie bedeutet. Ne? Also wir haben halt im letzten Jahr gesehen, was das mit dem Locker-Room angestellt hat, die ganze Geschichte mit Le'Veon Bell. Und ich bezweifle, dass man da von der Teamchemie her ein funktionierendes Klima aufbauen kann, wenn Antonio Brown jetzt zurückkommt, nachdem er da sich wirklich verhalten hat, wie er wollte und dann quasi ohne Konsequenzen da weitermachen kann. Das kann ich mir sehr, sehr schwer nur vorstellen.
Oder er macht einen Holdout.
Ja, aber warum? Ich meine,
warum nicht einfach? Ich meine, er ist offensichtlich jetzt auch, ich kenne ihn persönlich nicht.
Also Holdout bis zum Beginn der Saison oder bis in die Saison hinein?
Bis in die Saison hinein vielleicht sogar.
Das glaube ich eher nicht. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass er Training Camp und so weiter, dass er das alles skippt, aber in die Saison hinein kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, er scheint ja auch relativ sicher seiner Sache und er scheint ja auch relativ und nicht unbedingt sehr einfach zu sein, was das angeht. Also relativ, also offensichtlich zwei sehr, sehr verhärtete Fronten, die da aufeinander prallen. Ich sehe jetzt nicht, dass irgendeine Front sagen wird, okay, ich bin jetzt mal der Klügere, gebe nach. Das ist schwierig.
Ja, wirklich schwierig.
kommen wir mal zu ein paar News, die wir auf jeden Fall schon mal so wirklich verkünden können. Wir können mal wieder unseren Breaking News Drop schmieren, Christian.
We begin today with breaking news.
Wirklich beginnen tun wir damit ja nicht, aber was wir auf jeden Fall sagen können, und das ist eine schöne Nachricht, Eric Reed, Strong Safety der Carolina Panthers, vormals 49ers, der zusammen mit Colin Kaepernick im Grunde genommen die Aktion von Colin Kaepernick mit unterstützt hat, mit gestartet hat, das Kneeling, die Protestbewegung, die Awareness zu schaffen für die sozialen Probleme in Amerika und natürlich auch vor allen Dingen in der NFL. Er, der bis zum letzten September warten musste, bis er als einer der wirklich besten Safeties, die verfügbar waren, unter Vertrag genommen wurde von den Carolina Panthers, dann mit ihnen auch ein sehr, sehr solides Jahr hatte. 71 Tackle, ein Sack, eine Interception. Er wurde belohnt von den Carolina Panthers. Er hat einen neuen Dreijahresvertrag bekommen. Wir kennen noch nicht genau die Details des Vertrags. Wir wissen nur, dass er ein maximales Volumen von 22 Millionen hat, dieser Deal.
Ja, das mit Incentives wären es 23,65. Ich habe die Zahlen gerade hier, deswegen korrigiere ich dich, auch wenn es nicht so einen großen Unterschied macht. Also 2 Millionen Incentives sind dafür drin.
Nicht so. Geil. Das sind nur so 1,6 Millionen. Wen interessiert das schon?
Ja, ich würde sie wohl nehmen, so ist es nicht.
Ich nicht, muss ich ehrlich sagen. Würde ich streiken, also 1,6 Millionen,
nee. Nee, also dafür machst du nicht die Mühe, das deinem Steuerberater mitzuteilen, oder?
Nee.
Ja, sehr gut. Nein, ja, es ist wirklich, es unterstreicht halt noch mehr, wie offensichtlich das war, dass im Prinzip Eric Reed im letzten Jahr geschasst wurde von der Liga aufgrund seiner Aktivität als mehr oder weniger zweiter Mann hinter Kaepernick, wenn man das jetzt so charakterisieren wollen würde, in der ganzen Kneeling-Problematik. Und wie schlussendlich der gesamte Safety-Markt auch darunter gelitten hat, ne? Denn Kenny Vaccaro ging es ähnlich, der hat auch nur einen Einjahresvertrag, glaube ich, bekommen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und Trey Boston ging es auch ähnlich, also man hatte vorher echt das Gefühl gehabt, das ist ein guter Safety-Markt, aber die sind alle nicht unter Vertrag genommen worden. Was man dann schlussendlich wirklich darauf zurückführen konnte, dass die Teams sich gedacht haben, so okay, Eric Reed, den müssen wir jetzt ein bisschen abstrafen und damit das nicht zu offensichtlich wird, müssen wir die anderen Safeties, können wir dann quasi auch nicht bezahlen. Naja, gutes Zeichen für den Safety-Markt in diesem Jahr, denn es gibt auch wieder einige gute. LaMarcus Joyner zum Beispiel, Earl Thomas von den Seahawks, der höchstwahrscheinlich nicht mehr zu den Seahawks zurückgehen wird. Das scheint doch relativ sicher zu sein. Tyrann Mathieu wird, glaube ich, auch Free Agent. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich meine, ich hätte da vor ein paar Wochen was gelesen. Ja.
Oder ich weiß nicht, würde man sagen Tyrann Mathieu? Matthew. Das französische
Matthew. Ich habe immer Mathieu gedacht.
Ich meine, er kommt ja auch aus der New Orleans-Gegend, glaube ich, ne? Und würde Sinn machen.
Ja, Honey Badger. Bleiben wir beim Honey Badger. Ich bin nicht ganz sicher. Ich meine, ich hätte irgendwas gelesen. Ich glaube, er selber hat irgendwelche Dollar-Signs oder so bei Twitter gepostet. Ich glaube, sowas war da. Aber offiziell, dass er eine Verlängerung gemacht hat, bei den Texans ist, glaube ich, nichts bei rumgekommen, oder?
Bisher habe ich nur nichts gehört. Aber für Eric Reed, um darauf zu kommen, ist es wirklich eine schöne Sache. Man kann mit Sicherheit jetzt feststellen, dass Colin Kaepernick komplett von der Liga ausgeschlossen wurde. Eric Reed zumindest bis letzten September. Man muss auch dazu sagen, dass endlich Jerry Richardson, war es ja, ne? Der ehemalige Besitzer der Carolina Panthers, einer der schlimmsten seiner Zunft, zum Glück rausgeschmissen wurde, zu Recht final aus dem rausgedrängt wurde, verkaufen musste an Tepper. Wäre Richardson noch da, hätte Eric Reed mit Sicherheit keinen Posten da
nicht
bekommen.
Bei Carolina, nee.
Von daher eine zumindest ja etwas positive Entwicklung in Zeiten, in denen wir, wie gesagt, leider wieder über Kareem Hunt sprechen müssen.
Ja, genau, das stimmt.
Du hattest die Texans angesprochen, da gibt es auch eine News personalmäßig, denn die Texans sind kurz davor oder auch schon sicher, Demaryius Thomas zu entlassen. Demaryius Thomas, der seine besten Jahre unter Peyton Manning hatte bei den Denver Broncos, mittlerweile auch schon 31 Jahre alt ist, vor der Trade Deadline zu den Houston Texans geschippt wurde. Da aber eine enttäuschende Saison hatte mit nur 23 Catches für 275 Yards, wie gesagt 31 Jahre alt, dann auch sich die Achillessehne gerissen hatte, weswegen er recht frühzeitig dann auch die Saison für die Texans beenden musste. Sein Cap-Hit für 2019, und das ist natürlich der Grund, warum sie sich von ihm trennen werden, sind 14 Millionen. Demaryius Thomas selbst sagt, er will auf jeden Fall noch weiterspielen, er fühlt sich noch fit und gut, wäre eigentlich so die optimale Destination Richtung New England dann für jemanden wie Demaryius Thomas, sollte er von, sagen wir mal, wenn er nach New England will, auf 11 Millionen Dollar verzichten.
Ja, ist immer so das Klischee, ne? Dass die All-Stars, wenn sie nochmal einen Ring haben wollen oder noch einen weiteren Ring haben wollen im Fall von Thomas, dann zu den Patriots gehen und dort für wenig Geld spielen. Ne? Es gibt ja einige Spieler, Chris Long zum Beispiel oder so, die das so gehandhabt haben. Demaryius Thomas hat wirklich, ich weiß nicht, ich glaube nicht, dass er einen sehr starken Markt haben wird, denn seine Zahlen gingen in den letzten 2-3 Jahren deutlich runter. 2015 hat er noch 1300 Yards gehabt und dann ging es auf 1000 runter und jetzt letztes Jahr auf 700. Nun kann man dazu sagen, okay, im letzten Jahr musste er eine komplett neue Offense lernen und hat mit einem jungen Quarterback zusammengespielt. Das macht es natürlich nicht leichter. Die Jahre 2016 und 2017 in Denver waren jetzt auch nicht so geprägt von großartigem Quarterback-Play, könnte man, glaube ich, vorsichtig sagen, oder?
Ja, er ist halt auch er ist halt auch ein 31-jähriger Wide Receiver,
genau.
Der ein vielleicht auch so ein bisschen so ein Systemprodukt war mit Peyton Manning und der halt auch in den letzten Jahren als so ein bisschen injury-prone galt. Also jemand, der sehr verletzungsanfällig war. Er hatte ja im Grunde genommen immer seine Leistenproblematik, ich glaube auch immer Knieproblematik und das ist natürlich nicht unbedingt so leicht, wenn du dann nochmal als 31-jähriger Wide Receiver versuchst, dir einen Job zu suchen. Ich meine, Des Bryant, jemand, dem man eigentlich noch mehr zuschreiben würde, hatte es verdammt schwer letztes Jahr.
Ja, das lag aber auch viel an
wann er gecuttet wurde. Ja,
an einer schlechten Situation und Des Bryant tut mir auch jetzt dieses Jahr extrem leid, denn eigentlich wäre so das letzte Jahr gewesen, wo man so einen Prove-It-Deal unterschreibt. Einen Einjahresvertrag, wo man nochmal zeigt, dass man immer noch top drauf ist. Das konnte er jetzt leider nicht, weil er, ich glaube, am zweiten Tag, als er bei New Orleans unterschrieben hat, hat er sich die Achillessehne gerissen, oder? War das so vom Timing her?
Ja, ich glaube schon. Das war,
ja, also
ich glaube, zweimal
extrem,
trainiert oder so. Also
genau,
wenn,
extrem schnell.
Wenn einer sich selbst nicht leid tut, dann ist es auf jeden Fall Des Bryant. Von daher
kann
man da auch sagen, alles okay. Also wir werden das natürlich in unseren weiteren Wochen beobachten, wo es für Demaryius Thomas dann hingehen könnte.
Ja, wäre auf jeden Fall eher so, also auf jeden Fall nicht als Nummer 1 Receiver, also da wird er, glaube ich, nicht gesigned.
Nee.
So eher die Frage, ob er Nummer 2 oder Nummer 3 dann am Ende ist, ne? Oder ob er um die Nummer 2 quasi kämpfen muss.
Absolut. Wo wir gerade New England angesprochen hatten, dem Super Bowl Champion, da gibt es auch zwei Nachrichten noch, die wir besprechen müssen. Einerseits, Bill Belichick hat sein Boot schon geupdatet, denn er hat ja in Nantucket da sein kleines Bötchen, auf dem er dann rausfährt zum Fischen. Das hat er immer genannt nach seinen Super Bowl Siegen. Ich glaube, er hat da so ein V und dann eben, also die römischen Ziffern für die,
genau,
Anzahl seiner Super Bowl Siege und dann Rings. Das wurde schon geupdatet.
Auf jetzt 8.
Genau, das Boot heißt jetzt dementsprechend 8 Rings. Und mit dem wird er jetzt in den nächsten Tagen vielleicht das ein oder andere Mal rausfahren zum Fischen und weiß ich auch nicht, was er da macht.
Ah, ich habe gerade gedacht, dann fährt er mit Linda Holiday raus und dann musste ich daran denken, seine Freundin heißt Holiday, aber er schreit vor 2 Jahren No Days Off. Naja, Flachwitz.
Ja.
Okay.
Darf auf jeden Fall keine Bilder davon posten, wenn die da unterwegs sind am Strand, sonst kriegt Rex Ryan noch Probleme. Wenn zu viel entblößte Füße zu sehen sind. gehen wir weiter. Eine News gibt es auf jeden Fall noch, die wichtig ist, und das ist Vinnie Curry. So ein bisschen in Vergessenheit geraten. Defensive End, vormals des Super Bowl Champions im letzten Jahr der Philadelphia Eagles, hatte da ein gutes Jahr, generell bei den Eagles gute Saison. Dann ist das passiert, was Martellus Bennett immer auch proklamiert hat, und zwar Super Bowl Champions werden gerne überbezahlt. Das war der Fall, als er einen guten Deal bekommen hatte von den Tampa Bay Buccaneers über 3 Jahre mit 23 Millionen im Gesamtvolumen. Mhm. Hatte ein sehr enttäuschendes Jahr. Mit nur 21 Tackle, 2,5 Sacks und 12 in insgesamt 12 Spielen. Da hatte Tampa Bay sich deutlich mehr erhofft. Die 8 Millionen, die sie in Caps sparen können, das sparen sie jetzt auch. Bruce Arians, der neue Coach in Tampa, hat gesagt, Vinnie Curry raus. Ein wahrscheinlich noch guter Defensive End, der mit Sicherheit seinen Markt finden wird. Pass Rusher werden gerne, vor allen Dingen Veteran Pass Rusher werden gerne nochmal für kürzere Verträge unter Vertrag genommen. Also Vinnie Curry raus bei den Tampa Bay Buccaneers.
Ja, da sieht man mal, was halt, das haben wir in der Spezialfolge angesprochen, ne? Können wir gleich nochmal kurz darauf hinweisen, wie kurzlebig diese Deals häufig sind. Also es geht bei Verträgen, wenn ihr seht, dass irgendein Spieler für so und so viel Geld unter Vertrag genommen wurde, guckt euch nicht das gesamte Volumen an, das ist relativ uninteressant, denn Vinnie Curry hat einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben, wurde ein Jahr, nachdem er den Vertrag unterschrieben hat, rausgeschmissen und hatte keine Garantien mehr im Vertrag.
Und also, hat insgesamt 5 Millionen verdient, 6 Millionen circa?
Lass mich schauen. 6,5.
6,5 Millionen verdient, ja. Also das ist, genau, das ist die, im Grunde genommen das Schwierige, Verträge zu lesen in der NFL, vor allen Dingen, wenn man muss hoffen, dass man alle Informationen hat, wie die Verträge strukturiert sind. Auf der anderen Seite ist natürlich das Traurige für die Spieler. Wie gesagt, Vinnie Curry wird wahrscheinlich nochmal ich meine, da gibt es viele.
So ein Kurzzeitvertrag ist sehr
Edwin
Claiborne. Aber ich weiß nicht, ob er nochmal auf 8 Millionen rankommt.
Glaube ich auch nicht. Aber das so ein Chris Long-Deal nochmal, da mal ein Jahr vielleicht bei einem Contender unterschreiben, mit weniger Snaps, etwas weniger Gehalt, könnte ich mir gut vorstellen. Dann, Christian, eine Sache noch, bevor wir noch zu einem Thema kommen. Wir wollen auch noch mal über die Alliance of American Football auch noch mal sprechen und so ein bisschen auch vielleicht mal den möglichen Schulterschluss zur NFL und der Saison im Recap uns anschauen. Nick Foles, wir hatten das in der letzten oder vorletzten Folge, ich weiß gar nicht mehr, angesprochen. Und
ich glaube, es war letzte auch sogar, ja.
Ja, die Situation um Nick Foles, ehemaliger Super Bowl MVP, der ja die Option, die Philadelphia Eagles gezogen hatten für die kommende Saison für 20 Millionen, gewordet hat. Sprich, er hat seine 2 Millionen zurückgezahlt. Ich würde gerne mal, irgendwie wäre es lustig gewesen, wenn er das irgendwie per Bar, irgendwie Barscheck rübergeschickt hätte. Ich stelle mir die Situation gerade vor. Und dann daneben.
Mit ganz vielen LKWs und 1-Cent-Stücken dann?
Ja,
ganz vielen Pennies.
Oder der hat Howie Roseman angerufen, hat gesagt, ich hab die 2 Millionen an meine Statue vorm Stadion gelegt, kannst du dir abholen. Denn Nick Foles hat ja dank des Philly Specials und des Super Bowl Siegs MVP, bla bla bla, eine Statue in Philadelphia. Nun ist jetzt die Situation, dass die Philadelphia Eagles, um noch was mit Nick Foles machen zu können, müssen sie so ein bisschen jetzt sich überlegen. Also sie haben im Grunde noch die Möglichkeit, das Franchise-Tag auf ihn zu legen. Mhm. Das hattest du gesagt, Christian, im Bereich der 25 Millionen. Problem ist, du hast Carson Wentz schon als dein First Quarterback sozusagen auserkoren, trotz der vielleicht etwas problematischen Situation insgesamt dort im Team. Das Problem ist, wenn Nick Foles dann aber relativ schnell das Ganze unterschreibt, diesen Franchise-Tag, und sich eben sein Gehalt sichert, wird es extrem, extrem, extrem schwierig für Philadelphia, ihn zu traden. Deswegen bin ich gespannt, was sie machen. Im Grunde müssen sie darauf hoffen, dass sie den Franchise-Tag auf ihn legen und dann mit einem Team verhandeln, obwohl das eigentlich nicht so gedacht ist, laut Statuten des CBA.
Ja. Und die Geschichte ist vorbei.
Und dann gucken, dass sie einen Vertrag mit einem Abnehmer beziehungsweise einen Abnehmer finden, mit dem Nick Foles dann einen langfristigen Vertrag verhandeln kann.
Ja, ich bin auch in dem Moment so ein bisschen der Meinung, für irgendeinen Draft-Pick wird man ihn traden können. Also wenn man jetzt sagt, okay, wir will einen 5-Runden-Pick haben für Nick Foles unterm Franchise-Tag, da würde man, glaube ich, relativ zügig einen Abnehmer finden. Ein Problem, dass Nick Foles hat einiges noch in der Hand. Also er hat einige Druckmittel in der Hand. Also zum einen kann er natürlich sagen, ich unterschreibe das Tender nicht. Was dann dazu führen würde, dass es so eine Art Stare-Down geben würde, ne? Wer zuerst blinzelt, verliert. Er könnte es aber auch direkt unterschreiben und dann aber sagen, okay, ihr tradet mich, keine Ahnung, zu den Giants oder wie auch immer. Und dann dort sagen, nee, ich unterschreibe bei euch keinen langfristigen Vertrag. Wenn er das im Vorfeld tut, würden sich interessierte Teams natürlich zweimal überlegen, ob sie für ihn traden, denn Draftkapital auszugeben für einen Einjahres-Mietwagen, wenn du so willst, ein Rental, ist sehr schwierig. Da sind noch einige Sachen relativ offen, sehr flexibel vieles. Es hängt halt extrem damit zusammen, wie kooperativ Nick Foles sich selber zeigt, ob er wirklich bereit ist, teamfreundlich zu agieren, ob er sagt, okay, komm, ich unterschreibe das Franchise-Tender, solange ich Mitspracherecht habe, bei welchem Team ich dann am Ende lande, oder ob er sagt, so egal, was ihr macht, ich verhalte mich stur und habe meine eigenen Interessen im Sinn. Es ist eine komplizierte Geschichte, es bleibt auf jeden Fall spannend zu sehen.
Es wäre auf jeden Fall interessant, was passiert, wenn Nick Foles sofort unterschreiben würde. Denn, wie gesagt, das macht es, glaube ich.
Genau, das Geld ist dann definitiv komplett garantiert. Also sobald er das Franchise-Tag unterschreibt, selbst wenn Philly ihn dann irgendwann cutten würde oder so, das Geld hat er für diese Saison komplett garantiert.
Genau, und dann gibt es für Philly sehr, sehr große Probleme, es generell finanziell im Cap zu organisieren, bei sich selber sozusagen in-house das Cap zu strukturieren. Und auf der anderen Seite ist es verdammt schwierig, dann einen Abnehmer zu finden. Also das wird vielleicht so ein bisschen die Story der Offseason werden. Nick Foles, der natürlich der Quarterback ist, der heraussticht in diesem Jahr, was die möglichen Wechsel angeht unter den Quarterbacks. Jetzt nicht betrachtet die möglichen Rookies, die reinkommen, sondern die Veterans. Joe Flacco ist vielleicht noch so ein Name, der vielleicht auch oder relativ wahrscheinlich auch Baltimore verlassen wird. Da sieht es etwas lukrativer aus für Baltimore, wenn auch nicht wunderschön, mit 16 Millionen in Dead Money, aber immerhin 10 Millionen in Cap Savings. Was denkst du, Joe Flacco und Nick Foles, wenn wir uns die beiden Quarterbacks betrachten, was sind für dich logische Spots, wo sie landen könnten? Jetzt gehen wir mal davon aus, dass Nick Foles so ein bisschen mitspielt mit Philadelphia und Philadelphia auch so ein bisschen Chance gibt, mitzubestimmen, wo er hingeht.
Ja, theoretisch, ich meine, die Jaguars sind eigentlich immer ein interessanter Spot, denn das Team, der Kader auf dem Papier ist es relativ stark und es sollte jetzt nicht so schwer sein, sich dort durchzusetzen. Miami bietet durchaus die Chance, sowohl für Flacco als auch für Nick Foles als Übergangs-Quarterback mehr oder weniger, denn in Miami scheint es relativ klar zu sein, dass Ryan Tannehill dort nicht länger unter Vertrag stehen wird, sprich, dass er bald gecuttet wird. Das ist eigentlich nur noch nicht offiziell, so wie es im Moment wirkt.
Was hältst du von Oakland? Ich meine, Joe Flacco wäre ja im Grunde genommen genau das, was das wäre Rich Gannon 2.0 für Mr. Gruden eigentlich. Bringing the game back to the late 90s, so ein bisschen so. Ein Quarterback, der einfach nicht läuft, der klassische Pocket Presence hat. Wenn sie Derek Carr vielleicht doch nicht vertrauen.
Die Sache ist die, dass Derek Carr ist der ist zu wertvoller, als dass man ihn einfach cutten würde. Das heißt, es würde direkt damit auch einhergehen, dass man Derek Carr irgendwie tradet zu einem anderen Team. Und das ist schwer abzuschätzen. Sowieso ist sehr schwer abzuschätzen, was Gruden sich selber denkt. Das ist, haben wir auch schon oft genug thematisiert, dass er Dinge halt gerne mal ein bisschen anders macht und auch ein bisschen aus der Norm fällt. Oakland, ich habe das auch schon mal gehört, so als Gedankenspiel, aber naja, ich weiß es nicht. Ich finde es ein bisschen schwierig. Ich weiß jetzt auch nicht, was es gibt, glaube ich, einen Roster-Bonus, eine Garantie für Derek Carr in diesem Jahr. Okay. Tradebar ist er. Wenn ich das jetzt so grob überschaue, 7,5 Millionen in Dead Money, wenn er in diesem Jahr getradet wird, aber Savings von 15 Millionen. Das ist durchaus machbar. Würde aber halt definitiv damit einhergehen, wenn Joe Flacco halt zu den Raiders gehen würde.
Genau, also das sind auf jeden Fall zwei Namen, die wir im Hinterkopf behalten werden, die uns die nächsten Tage und Wochen auch beschäftigen werden. Hier kurz vielleicht als Info, jetzt am kommenden Donnerstag wird unsere erste Spezialfolge, unsere einleitende Spezialfolge, online gehen. Und da habt ihr schon mal einen Sneak Peek, wenn ihr so wollt, auf diese ganzen Themen, die wir innerhalb der kommenden Folgen in dieser Miniserie spezial besprechen werden, nämlich zum Thema Salary Cap, CBA, Rahmenverhandlungen, Verträge. All das, was wichtig wird in den kommenden Wochen, Monaten in der NFL, besprechen wir dann dort in einzelnen Episoden. Wie gesagt, seid gespannt. Ihr müsst nichts machen, außer weiterhin bei uns sein, denn hier im Feed werdet ihr dann diese Folge automatisch eingespielt bekommen und dann jede Woche eine weitere Folge mit einem weiteren Thema, was wir dann rauspicken für euch. Und das Aufbereiten, um mögliche Fragen oder generell das Wissen zu erweitern zu diesen manchmal doch recht komplizierten Themen.
Ja, ich freue mich schon darauf, wenn ich dann irgendwann mal, ohne darüber nachdenken zu müssen, Dead Money in den Raum werfe und Waiver Wire und was auch immer und nicht immer das Gefühl habe, ich müsste es noch kurz erklären. Das wird schön.
Christian, kommen wir zum AAF, Alliance of American Football, was jetzt am letzten Samstag und Sonntag, meine ich ja, seine Premiere gefeiert hat. Das neue Produkt, was so ein bisschen die Lücke füllen möchte, die die NFL im jedes Jahr zwischen Februar und September hinterlässt. Wie war dein Eindruck? Hast du, beziehungsweise die Frage, hast du ein Spiel gesehen? Ja, und wenn ja, was ist dein Eindruck zu dieser Alliance of American Football?
Ich habe kein Spiel gesehen. Also ich habe, es ging auch, glaube ich, gar nicht so einfach. Es lief auf CBS.
War das nicht bei NFL Network auch? Müsste das nicht mit dem Game Pass funktionieren?
Ja. Aber die Zeiten waren so übel, ne?
Stimmt, ist nicht so schön wie bei der NFL, wo alles so nachmittags um 3 Uhr kommt.
Genau, also das war vor allem bei Samstag, ich glaube Samstagnacht war das. Ich habe da nichts von live gesehen. Ich habe viele Clips gesehen. Da wurden ja einige gezeigt und halt viele Bewertungen, sag ich mal, von Leuten. Und die AAF ist sehr gut angekommen, so wie ich das festgestellt habe. Das Rating, was sie im Fernsehen generiert haben, war auch sehr gut. Ich glaube, 3,1 Millionen Zuschauer hatten sie.
Mehr als die NBA.
Genau, das war das Lustige, ne? Also auch ein gutes Spiel der NBA war das, glaube ich, ne?
Ich glaube, Golden State sogar. Ja.
Also man sieht nach wie vor, Football is King. Die AAF hat einen guten Start hingelegt. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das so eine, dass sie so eine Art Farmliga werden könnten für die NFL oder irgendeine Kooperation eingehen könnten mit der NFL. Denn ich glaube, auf Dauer wird sie das wahrscheinlich schon müssen, wenn sie wirklich groß werden will, ne?
Ja, wobei mir das Ganze schon relativ auf den Keks geht, was aber auch daran liegt, wie ich die NFL generell sehe. Denn bei der Alliance of American Football und das, was Social Media technisch dann transportiert wird, wird natürlich sehr, sehr viel Hype drum gemacht, um die Härte dieses Spiels, vor allen Dingen in der AAF, in der eben viele Sachen erlaubt sind, offensichtlich die in der NFL jetzt schon längere Zeit zu Recht nicht mehr erlaubt sind, was eben die Player Safety angeht, dass eben Spieler geschützt werden sollen, insbesondere geschützt werden sollen vor Kopfverletzungen. Und in der AAF kursieren dann natürlich dann logischerweise ich habe das Video gesehen von dem Quarterback, der gesackt wird, dem der Helm wegfliegt und noch weitere heftige Tackles, wo dann eben viele Leute dann schreiben, hey, ja, das ist so cool, dass man das wieder sehen kann.
Football as it's supposed to be.
Ja, und wahrscheinlich freut sich Gruden auch und hat es mitgeguckt, dass es Football ist wie in den 80ern und 90ern. Und da denke ich mir halt so, also ernsthaft, wer in meinen Augen ernsthaft das toll findet, dass Spieler sich offensichtlich einem unglaublich hohen Risiko aussetzen für extrem wenig Geld, weil man muss mal überlegen, die Spieler in der AAF unterschreiben 3-Jahres-Verträge, die nicht garantiert sind für $250,000, $83,000 pro Jahr. Das ist weniger als das Veteran Minimum in der Liga. Das ist etwas mehr als was Practice Squad Spieler bekommen in der Liga. Und dann zu sagen, das ist toll, das ist so, wie der Football sein sollte, wie der Football mal vor Jahren war, bevor er kaputt gemacht wurde mit diesen ganzen Regeländerungen. Ich kann das nicht nachvollziehen. Ich finde das absolut kurz gedacht und teilweise auch bescheuert, weil die Liga tut gut daran, die Spieler zu schützen. Weil warum möchte ich Spieler so harte Hits sehen? Was bringt es mir, wenn die Gefahr auf der anderen Seite immer besteht, dass große Superstars die Liga vorzeitig verlassen deswegen. Und ich möchte gerne mal die Leute hören, was sie dann sagen, wenn beispielsweise, sagen wir mal, Patrick Mahomes, der Sonnenlicht der NFL, der aufstrebende Stern, meinetwegen in der nächsten Saison und der übernächsten Saison zwei schwere Kopftraumata erlebt und dann vielleicht seine Karriere beenden muss. Dann fangen alle an zu schreien. Aber wenn sie dann die AAF-Videos sehen vorher, dann denken sie, oh, ist das toll, so muss Football sein, so war es immer großartig und die Liga hat alles kaputt gemacht und jetzt darf man ja niemanden mehr anfassen. Wenn man an Tom Brady nur vorbeiläuft, dann wird es gepfiffen und das geht mir wirklich tierisch auf den Keks. Und deswegen finde ich das auch, diese AAF, relativ uninteressant, weil Spieler für so wenig Geld unter Vertrag zu nehmen, sie diesen Risiken auszusetzen und wir wissen seit wirklich jetzt sehr, sehr langer Zeit, welche Gefahren dieser Sport birgt und welche Gefahr so eine CTE-Verletzung bzw. Krankheit, was das bedeutet für Spieler. Wer da sagt, das will ich sehen, keine Ahnung, da habe ich kann ich nicht nachvollziehen.
Ja, ich habe auch wirklich nie so wirklich Interesse daran gehabt an diesen Kollisionen. Wobei ich schon sagen muss, es hat mich zu Beginn meiner Football-Schauerei natürlich so,
ja, mich auch.
Teil davon.
Da kann ich mich auch nicht,
davon.
Da kann ich mich auch selber, muss ich selber auch sagen, das hat mich natürlich auch fasziniert am Anfang. Dass es ein Kontaktsportart ist, der extrem kontaktfreudig ist.
Genau, und das hat aber mit der Zeit so ein bisschen nachgelassen, diese harten Hits, ne? Das, wo man dann dachte, so, oh, ja, da hat sich der Fokus bei mir so ein bisschen verlegt, würde ich mal sagen. Die AAF ist meines Erachtens, das war halt auch so ein Gegenpunkt, die sie aufsetzen wollte gegenüber der XFL, die ja noch deutlich extremer ist, was das angeht, ne? Die werben ja richtig damit, dass sie wirklich Football wieder zu einem Männersport machen wollen und so, mit, weißt du, McManaman oder so, oder McMahomes oder sowas, der Wrestling-Partner, ja, die XFL, die im nächsten Jahr startet und dann auch nochmal ein weiteres Konkurrenzprodukt ist. Ich könnte mir vorstellen, dass die AAF da so das so ein bisschen als Gegenpunkt aufgezogen hat. Auf der anderen Seite haben sie ja den Kickoff rausgenommen komplett, klassischerweise eins der gefährlichsten Plays im Football. Ich bin dann, kann ich nicht so viel zu sagen. Ich weiß nicht genau, wie das so aufgezogen ist. Ich weiß nur, dass dieses Rushing the Passer oder so, ich glaube, oder diese Helmet Target Hits sind quasi erlaubt da drin, ne?
Ich weiß nicht. Auf jeden Fall finde ich es einfach unglaublich unattraktiv, weil für mich eine Kontaktsportart soll eine Kontaktsportart bleiben. Ich rede nicht von Flag Football. Ich rede nur einfach davon, die Spieler vielleicht auch ein bisschen vor sich selbst zu schützen, denn es ist so wenig Geld, so wenig garantiertes Geld und wir erleben das in der NFL seit Jahren und wissen erst seit relativ kurzer Zeit wirklich, was diese Verletzungen bedeuten, wie viele Spieler wirklich davon betroffen sind. Nicht zuletzt durch diese Studie, die rauskam zum CTE. Und es ist, das Argument zählt für mich auch nicht, ja, Spieler machen das ja freiwillig. Also die wissen ja, wofür sie quasi unterschreiben. Das ist absoluter Quatsch, weil in jedem Sport muss man einfach dafür Sorge tragen, dass Spieler zu einem gewissen Grad auch geschützt werden. Und wenn man von den Gefahren von Kopfverletzungen weiß, sollte man alles dafür tun, dass man diese so gut es geht eliminiert in dem Sport. Und deswegen finde ich den Ansatz von dieser AAF natürlich absolut grenzwertig, aber ist natürlich logisch, warum sie es machen, weil das zieht natürlich, besonders jetzt, wo eben sehr, sehr viele Fans sich darüber auflassen, dass die NFL eben nicht mehr so hart ist, wie sie vor Jahren waren. Also, beziehungsweise, naja, die NFL ist ja in der Liga in diesem Jahr jetzt auch wieder so ein bisschen zurückgegangen, was Roughing the Passer angeht oder Helmet to Helmet, was wir in der Preseason ja viel besprochen hatten. Wurde ja dann doch weniger gepfiffen, aber nichtsdestotrotz, ich will Spieler in der Liga sehen. Ich will nicht, dass so ein John Urschel die Liga verlässt, weil er sagt, sorry, aber das ist mir zu gefährlich. Oder so ein Chris Borland, der ein großartiger Linebacker ist, der dann sagt so mit, ich weiß nicht, wie alt war er, 25?
Von den 49ers, ne?
Ja.
Ich glaube in seinem dritten Jahr oder so, in seinem Rookie-Vertrag auf jeden Fall noch.
Und dann sagt so, ich mach das nicht mehr. Spieler wie Sidney Rice, der gesagt hat, nee, das geht nicht. Spieler wie Aaron Hernandez, dessen Kopf man aufgesägt hat und gesagt hat, man hat noch nie so ein eine schlimme Form von CTE bei einem unter 30-Jährigen gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, was daran zu beklatschen ist. Von daher stehe ich dem ja etwas kritisch gegenüber.
Ja, das ist halt immer die Sache. Es ist immer schwierig. Also es ist immer eine Frage auch der Information der Zuschauer und sicherlich auch der Ideologie oder des Standpunktes. Das kommt sicherlich auch noch mit dazu. Aber das ist dann auch vielleicht ein Thema für was anderes. Was ich noch eben kurz dazu sagen würde, John Urschel, wo du ihn gerade erwähnst, der ist in meiner Schach-Timeline aufgetaucht. Ganz lustig.
Großartig.
Ja, aber so, ich finde das sehr lustig, dass jemand, den ich aus der NFL kenne, dann irgendwann komplett losgelöst bei mir dann auftaucht in meiner Schachinteressenswelt quasi. Das fand ich schon, das hätte man wahrscheinlich nicht wirklich erwartet im Vorfeld.
das glaube ich auch. Also, dass Eli Manning da wahrscheinlich nie auftauchen wird, davon können wir ausgehen. Und
ja, doch, es sei denn, er macht irgendwie den ersten Zug bei einer Weltmeisterschaft oder so, ne?
Und John Urschel taucht da wahrscheinlich auch nur auf und konnte seine Studien am MIT vollenden, weil er eben früh genug aufgehört hat mit der NFL. Traurigerweise.
Möglich, ja.
Ansonsten wird er vielleicht heute nur noch Mensch ärger dich nicht spielen und nicht Schach. Das ist
ja, aber die Problematik ist auch so ein bisschen wieder vorbei. Ne? Das war vor anderthalb Jahren oder so, da sind mehrere Leute vorzeitig in Ruhestand gegangen, um ihren Kopf quasi zu schützen, um sich vor CTE zu schützen. Und seitdem hat man da, was Spiele angeht, nicht mehr so viel gehört, oder?
Nee, aber es ist die Liga verkauft natürlich auch gerne die Zahlen, dass die Kopfverletzungen und Gehirnerschütterungen vor allen Dingen runtergegangen sind. Ja. Wir können davon ausgehen, dass die Gehirnerschütterungen nicht runtergehen, egal was die Liga macht. Und selbst wenn sie demnächst den Kickoff und Punt Return.
Ja, doch, das also.
Ja, okay, vielleicht gehen die Zahlen etwas runter. Das Problem ist einfach nur, dass jede zweite, dritte Gehirnerschütterung nie reported wird.
Gemeldet wird.
Weil
ja,
der Spieler sagt, scheiße, ich bin in einem Contract hier oder verdammt, ich habe nur einen Vertrag, der unglaublich niedriges Base Salary hat. Ich bin darauf angewiesen auf meine Incentives. Ich kann nicht jetzt sagen.
Das gab's doch auch.
Ich spiele nicht mehr, weil ich verletzt bin, weil ich eine Gehirnerschütterung hatte, weil dann sagt der Verein, okay, alles klar, ciao, dann war es das und dann kriege ich wahrscheinlich nie wieder in der Liga einen Job. Das heißt, ich gehe zu dem Doc, der macht seinen großen Koffer auf und sagt, okay, welche Opioids, welche Schmerzmittel möchtest du haben? Ach ja, ich muss dir sagen, das hat die Liga mir vorgeschrieben, dass diese Schmerzmittel extrem abhängig machen. Und dann sagt der Spieler, ja, das ist ja echt ärgerlich, aber okay, ich muss es machen. Also.
Ja, das sind halt die Machtverhältnisse. Das haben wir natürlich auch schon sehr häufig hier im Podcast thematisiert. Gutes Beispiel dafür, selbst jemand, der wirklich überhaupt nicht Sorgen haben muss, dass er nicht wieder spielt in der Liga, Tom Brady.
Ja.
Denn ich glaube, er hat nicht ein einziges Mal ein Spiel gefehlt in seiner Karriere aufgrund einer Gehirnerschütterung. Wenn ich das richtig?
Ja, oder? Ja, nee, ist korrekt.
Und dann gab es ja auch dieses Interview von seiner Frau Giselle Bündchen. Ich meine, das war in der letzten Offseason. Wo sie gesagt hat, dass Tom Brady andauernd Gehirnerschütterung bekommen quasi. Weißt du das noch?
Ja, ja.
Und er hat das dann natürlich irgendwie auch total von der Hand gewiesen und gesagt, ja, er hat irgendwie was verwechselt oder wusste es nicht so genau. Was natürlich auch noch gleichzeitig damit zusammenhängt, dass Tom Brady ja auch sein Fitnessprogramm verkauft, wo natürlich Gehirnerschütterung erleiden nicht unbedingt ein gutes Werbemittel ist. Aber selbst jemand wie Tom Brady, der wirklich sehr gesetzt ist in der Liga, hat offensichtlich einige Gehirnerschütterungen, die er bekommen hat, verschwiegen.
Absolut.
Und da sieht man, das ist wirklich ein sehr großes Problem und
Aaron Hernandez, ich hatte ihn angesprochen, schlimmster Fall von CTA bei einem unter 30-Jährigen. Ich kann mich erinnern, dass er einmal wegen einer Gehirnerschütterung ein Spiel verpasst hat. Ich müsste nochmal genau nachgucken, aber lass es zweimal sein.
Ich glaube auch, da war auch irgendwie was komisch.
Da kannst du davon ausgehen, dass 6-7 Gehirnerschütterungen nie gemeldet wurden oder vielleicht noch mehr.
Ja. Ja, jetzt sind wir schon wieder in so einem negativen Thema, ne?
Hast du noch was Positives, Christian?
Eigentlich habe ich nur noch ein wirkliches Thema, obwohl die Pacific Pro Football League, das ist so ein nettes Gegenstück zu einer anderen neuen Football-Liga, die jetzt startet die dieses Jahr, ich glaube schon, ne?
Keine Ahnung.
Der Gründer, Don Yee, mit zusammen, weiß nicht mehr mit wem, Don Yee, der Agent von Tom Brady, Jimmy Garoppolo, Julian Edelman und noch irgendjemand, den anderen habe ich jetzt, glaube ich, vergessen. Auf jeden Fall Patriots Connection. Hat eine neue Liga gegründet, in der er hauptsächlich Footballspiele anheuern will, die nicht im College für umsonst oder in Anführungsstrichen umsonst spielen wollen, sondern auch quasi direkt nachdem sie aus der Highschool rauskommen, können sie in dieser Football-Liga spielen und damit die 3 Jahre Wartezeit überbrücken, bevor sie quasi offiziell in der NFL spielen dürfen und gleichzeitig auch ein bisschen Gehalt bekommen. Ich finde, das ist ein sehr interessantes Konzept. Das finde ich sehr gut, denn dieses ganze College-NCAA-System hat Vorteile, finde ich, hat aber auch extrem viele Nachteile, vor allen Dingen halt bei Footballspielern im College.
Absolut. Da könnten wir jetzt das nächste Fass aufmachen, die nächste Stunde drüber sprechen, über das amerikanische College-System oder menschenverachtende, ausnutzende System, Geld zu machen mit Spielern, die selber kein Geld verdienen dürfen. Aber ich glaube, das würde hier an der Stelle zu weit führen.
Ja.
Ich möchte nochmal darauf hinweisen, wie gesagt, auf unsere Spezialfolge, die am Donnerstag startet mit einer einleitenden Folge. Ich danke dir, Christian.
Zwei Sachen noch.
Ach, du hast noch zwei Sachen.
Nein. Ja, falls ihr noch irgendwie weitere Wünsche habt oder so, dann speziell für die Spezialfolgen. speziell dafür, wenn ihr irgendwelche Sachen haben wollt, die dann nochmal erklärt werden sollten für euch in kompakter Form oder was auch immer oder Themenbereiche, denen wir uns zuwenden sollen. Denn wir fangen zwar jetzt mehr oder weniger mit dem CBA und mit allen Regularien und Mechaniken quasi an, aber auf Dauer wird das auch vielleicht auch mal in eine andere Richtung gehen oder könnt ihr uns gerne weiter Input zukommen lassen, Wünsche oder Ideen oder Kritiken oder wie auch immer, was euch da im Kopf ist. Und das andere, wir können auch eben kurz über Kyler Murray reden. Sollten wir doch machen.
Ja.
Oder willst du nicht?
Nee, doch. Ich bin ja immer noch davon überzeugt, dass er in die MLB gehen sollte, sprich bei Baseball spielen sollte, aber.
Also er hat sich jetzt mehr oder weniger, ja, so richtig offiziell kann er sich nicht für Football entscheiden. Er hat auf jeden Fall einen Instagram-Post oder was auch immer geschrieben, in dem er gesagt hat, dass er voll und ganz committed ist, um American Football zu spielen. Was sicherlich auch damit zusammenhängt, dass sein Draft-Status im Moment extrem stark nach oben geht, dass er mittlerweile schon fast als Top-10-Pick gehandelt wird, wenn ich das so richtig überfliege. Ich selbst kann das nicht wirklich einschätzen, das will ich mir nicht anmaßen. Auf jeden Fall interessant, er hat jetzt 1,3 Millionen seines Signing-Bonuses, das er von den A's bekommen hat, zurückgezahlt, von 1,5 Millionen, die er schon bekommen hat.
Den Oakland A's, Athletics.
Ja. In Oakland A's und verzichtet gleichzeitig auf 3,16 Millionen in der Zukunft, die er noch an Signing-Bonus von ihm bekommen hätte. Sprich, es scheint ihm ernst zu sein. Meines Erachtens, wenn er wirklich in den Top 15 gedraftet wird, dann wird er mehr Geld verdienen, denke ich, in der NFL.
Erstmal, aufgrund der Rookie-Deals. Ich frage mich halt, die Langlebigkeit plus die dann besseren Verträge für Veterans in der MLB.
Ja, aber da gibt es dann auch wieder die Sache, ne? Okay, als Quarterback bist du deutlich langlebiger als Running Back oder Linebacker, meinetwegen, ein starkes Gegenbeispiel zu nennen. Und die Sache ist ja auch die, wenn er quasi gedraftet wird und dann sich in seinem Rookie-Vertrag nicht wirklich durchsetzen kann, vielleicht gecuttet wird oder was auch immer, hat er vielleicht immer noch die Möglichkeit zurückzugehen zum Baseball. Aber ja, Football is King, ganz einfach.
Football is King. Vielleicht kommt dann auch endlich mal Mookie Betts in die Liga und wird neuer Wide Receiver der New England Patriots. So viel dazu. Wie gesagt, schreibt uns, informiert uns, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt für unsere Folge, die am Donnerstag rauskommen wird. Ansonsten freuen wir uns natürlich, dass ihr auch in der Offseason bei uns seid und wünschen eine wunderbare Woche. Und wir hören uns natürlich in der kommenden Woche wieder beim NFL Tuesday, wenn wir dann alle Themen, die wichtig geworden sind, aufbereiten für euch, hier diskutieren und hoffentlich euch eine schöne Zeit bescheren. Bis dahin, macht's gut. Ciao.